Ja, als allererst möchte ich allen zusammen, die ich es noch nicht persönlich gemacht habe, ganz ein gutes neues Jahr wünschen. Das Jahr ist ein bisschen spezielles neues Jahr mit dem, was in Gromontana passiert ist. Wenn wir die Nachrichten schauen, einfach viel, viel Leid, viel Schwieriges da ist. Es ist ja nicht nur, es ist halt jetzt uns nahe, Gromontana. Aber es ist viel Leid auf dieser Welt. Viel Krieg und viel Not in Israel, in der Ukraine, überall. Und ich denke, wir sind einfach als Kirche im Moment ruhig sein, jeder für sich, und ich bete den gern. Jesus, wir möchten einfach das Leid auf dieser Welt hier anbringen. Wir möchten dir die Familie von diesen jungen Menschen anbringen, die jungen Menschen selber. Überall, wo Not ist, wo Menschen schreien nach Hilfe, nach Veränderung, nach Heilung, nach Wiederherstellung. Und wir bitten dich, dass du dich erweisest als der Gott, der heilen tut. Als der Gott, der wiederherstellen tut. Danke, wirst du auch beschrieben als der Gott, der Tröste tut. Und viele Menschen brauchen Trost im Moment. Und wir möchten deinen Trost, Jesus, möchten wir aussprechen über jeder Seele, die traurig ist heute Morgen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, speziell war es Anfangsjahr, oder? Ich weiss nicht, wenn man so Nachrichten schaut und dann wird man einfach auch wieder ein bisschen zufrieden, oder? Weißt du, wie es euch gegangen ist? Dann sieht man die eigene Familie und man sieht, alle sind gesund und allen geht's gut. Und dann denkt man, wow, uns geht's gut. Und ich habe in dem ganzen Leid Ihnen wirklich auch eine grosse Dankbarkeit gehabt für das, was wir haben, für das, was wir mit Gott dürfen erleben, für das, dass wir wissen, Gott ist mit uns. Und wir wissen nicht, was das kommende Jahr uns alles bringen tut, aber wir wissen, Gott ist mit uns. Und ich glaube, das Beste, was wir aussprechen können über unserem Leben, Gott ist mit uns in dem kommenden Jahr. Und das werde ich euch wünschen. Das werden Telly und ich euch ganz besonders wünschen, dass ihr ein Jahr dürft haben voller Zuversicht. Dass ihr ein Jahr dürft haben voll Mut und mit einer grossen Erwartung, dass Gott in eurem Leben wirkt und auch seine schützende Hand über euch hebt. Es gibt so einen Moment im Leben, da hast du das Gefühl, es ist ein neues Kapitel, das aufgeschlagen wird. Und das ist jetzt so ein Moment. Anfangsjahr ist immer so ein Moment, wo wir wissen, Gott schreibt auch neue Kapitel, es fängt etwas Neues an und wir dürfen mit Gott unterwegs sein. Ich bin überzeugt, dass es nichts Besseres gibt. Wir einfach dürfen mit Gott unterwegs sein und wissen, Gott ist an unserer Seite. Und wir haben eine passende Predigserie zusammen, wo wir das Jahr starten wollen. Aber bevor wir in die Predigserie einsteigen, bitte mir euch als allererstes mal von Herzen Danke sagen. Danke, wie jeder Einzelne, der die Church, unsere Church in irgendeiner Art und wie es mitprägen tut, irgendwo am Dienen ist, am Helfen ist. Heute Morgen, 6:45, ist das Brunch-Team schon da gewesen. Die Band hat angefangen zu proben. Es ist einfach ein Privileg, dass wir Kirche dürfen sein, wo Menschen einander dienen und wo wir miteinander dürfen Kirche bauen und Reich Gottes bauen. Und ich möchte für jeden Dienst danken, den wir tun in dieser Kirche. Für jeden Moment, wo ihr mitglaubt, wo ihr mitbetet, dass Gott wirkt, danke euch viel, viel mal. Danke, dass ihr auch dazu beiträgt, dass unsere Kirche ein Ort sein darf, wo die Liebe von Gott erlebbar ist. Für Menschen, die hierher kommen, die vielleicht neu da sind. Danke für jede Begegnung, wo ihr euch investiert. Danke einfach für eure Leidenschaft, Reich Gottes zu bauen hier in der Halle 5. Ich möchte euch vor allem auch Danke sagen für eure finanzielle Grosszügigkeit. Neue Jahr hat angefangen, das heisst, das alte Jahr ist abgeschlossen worden, auch finanziell. Das ist immer auch so ein Jahresendspurt. Mit allen Spenden geht es auf. Wir leben da ja im grossen Vertrauen rein, dass Gott euer Herzen bewegt. Und so wie wir das jetzt sehen, das ist noch nicht wirklich alles ganz final gebucht, aber es ist aufgegangen im letzten Jahr. Wir möchten euch von Herzen Danke sagen für jeden Franken, für alles zusammen, was ihr investiert habt, auch mit euren Finanzen. Merci viel, viel mal, dass ihr auch finanziell mitträgt unsere Kirche. Wir werden Anfang Februar an einem Sonntag ein bisschen ausführlicher informieren über die Finanzen, wie sieht es genau auf. Und die fest, verbindlich zu unserer Church kommen, wo wir ihre Adresse haben, werden auch das noch schriftlich dann überkommen. Danke für euer Vertrauen. Vertrauen in Leiterschaft, in Helen und mich als Gesamtleiter von der Kirche, aber in Ältestenrat auch. Und wir haben einen coolen Staff, den wir haben, und ganz viele ehrenamtliche Bereichs- und Dienstleiter. Und dass ihr so hinter uns steht, das merken wir einfach. Und ich möchte von Herzen danken sagen für das Vertrauen, das ihr in die Leiterschaft auch von unserer Kirche habt. Und jetzt dürfen wir führen schauen miteinander in das neue Jahr. Und wir träumen ein bisschen in dem neuen Jahr. Wir träumen von dem, dass Menschen Jesus finden dürfen. Leute, die noch nicht in dieser Beziehung mit Gott leben, dass sie das erleben dürfen, was Jesus für sie gemacht hat, was es bedeutet, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Wir träumen fest davon, dass das Jahr ein Jahr ist, wo Menschen Gott kennenlernen dürfen. Und wir träumen natürlich auch davon, dass wir alle zusammen, wo wir da sind, unserem Glauben dürfen wachsen, unserem Vertrauen dürfen wachsen, unserer Zuversicht dürfen wachsen, wo wir haben in unserem Glauben zu Gott. Und wir träumen davon, dass wir Kids und eine nächste Generation haben, wo Schritt macht auch auf den Gott zu, wo lernt, eine persönliche Beziehung zu Gott aufzubauen. Und wir träumen davon, dass Menschen dürfen geheilt werden, wiederhergestellt werden, so grosse Erwartung, dass Gott etwas tut. Was wir machen hier, ist nicht einfach ein bisschen Kirche machen miteinander, sondern wir wissen, Gott ist mitten unter uns und Gott wirkt unter uns und da freuen wir uns mega drauf. Wir wollen uns gemeinsam investieren in Menschen, in dich natürlich auch, du bist jemand, der dazugehört und wir danken auch, dass du auch bereit bist, dich in andere Menschen zu investieren. Ich will es mal so abschließend sagen, wir wollen gerne Menschen sein nach dem Herz von Gott. Und wir möchten gerne Kirche sein nach dem Herz von Gott. Und das ist das Thema, wo wir miteinander werden einsteigen werden. Aber bevor wir das machen, möchte ich nochmal gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du jeden von uns kennst. Du weißt, wo wir stehen, was uns bewegt. Danke, dass du unsere Zukunft kennst und dass wir einfach unsere Zukunft dir anvertrauen dürfen. Danke, dürfen wir so eine coole Church-Family sein, die miteinander unterwegs ist, wo wir miteinander jetzt in das neue Church-Jahr dürfen starten. Jesus, wir ehren dich mit allem, was wir machen. Amen. Nach dem Herz von Gott. Wie ist es gegangen, als wir heute Morgen hier gekommen sind und da so ein wunderbares Herz durchgelaufen sind? Gutes Gefühl gewesen, oder? So. Das machen wir jetzt die nächsten paar Sündungen. Ihr werdet die nächsten paar Sündungen immer durch das Herz durchlaufen und ihr werdet das Gefühl bekommen, für Sündung immer mehr, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau nach dem Herz von Gott. Cool, oder? Nach dem Herz von Gott. Der Ausdruck, der ist übrigens aus der Bibel, ein Mensch nach dem Herz von Gott, und der Ausdruck wird erwähnt, speziell im Zusammenhang mit dem David. Da steht nämlich, wie Gott sagt, Apostelgeschichte 13, Vers 22, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tut. Krasse Aussage, oder? Das sagt Gott über den David. Der Ausdruck nach dem Herz von Gott wird ja vielfach ein bisschen missverstanden. Man denkt, jemand ist ein Mensch nach dem Herz von Gott, er ist ein perfekter Mensch. Er ist ein besonders frommer, ein besonders heiliger vielleicht, er macht keine Fehler. Er ist moralisch top, geistliche Elite, außergewöhnliche Frömmigkeit oder was auch immer so. Nach dem Herz von Gott, oder? Man denkt schnell so ein bisschen an das. Aber wenn wir wissen, dass im Zusammenhang mit dem David gesagt worden ist, oder dass Gott selber das gesagt hat, im Zusammenhang mit dem David, dann sieht es ein bisschen anders aus, weil der David ist alles andere als perfekt gewesen. Der David hat Fehler gemacht. Der David ist ein gefürchteter Kriegerkönig gewesen. Er hat ein beachtliches Sündenregister gehabt. Da ist drin gestanden Ehebruch. Da ist drin gestanden Lüge. Da ist drin gestanden Mordkomplott. Und als Vater ist er ein absolut schlechtes Vorbild für uns alle. Also wir sagen, sorry, wie kann Gott über so einen Mann wie einen David sagen, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott? Und das ist so eine krasse Aussage, oder? Ein Mann nach dem Herz von Gott. Wer von euch wünscht sich das? Dass Gott sagt über dein Leben, er ist ein Mann nach dem Herz von Gott oder sie ist eine Frau nach dem Herz von Gott. Wer wünscht sich das? Das muss doch cool sein, oder? Dass Gott das einmal sagt über uns. Irgendjemand sagt, ja, der Nati und so, und dann sagt Gott, ah ja, das ist ein Mann nach meinem Herz. Das wäre lässig, oder? Das wünschen wir uns. Die Frage ist, wie wird man so ein Mensch? Wie wird man so ein Mensch, der nach dem Herz von Gott ist? Und das ist eine Reise, die wir machen. Und ich hoffe, du bist ein bisschen lustig, Mikro auf die Reise in den nächsten paar Wochen. Was heisst das? Oder wie können wir Menschen werden, Männer werden, Frauen werden, die nach dem Herz von Gott sind? Kein Titel für besonders Heilige. Das beruhigt Sie, oder? Keine Auszeichnung für ein perfekt gottgefälliges Leben. David ist das Beispiel, dass es nicht an dem liegen kann. Und die grosse Frage ist, warum nennt er ihn denn so? Also wenn es nicht um das geht, wieso nennt Gott, das ist ein Mann, wieso sagt Gott, der David ist ein Mann nach meinem Herz? Irgendetwas hat der David vermutlich eben doch richtig gemacht. Bei ganz vielen Fehlern, die er gehabt hat, wie wirklich ein Leben, wo man sagt, nein, das dürfte nicht wahr sein, oder? Trotzdem hat er vermutlich etwas ganz, ganz, ganz richtig gemacht, dass Gott am Schluss das sagt über ihn. Wieso nennt ihn Gott so? So rein äußerlich betrachtet, das, was wir über den David lesen in der Bibel, aber auch in außerbiblischen Geschichtsbüchern, er kommt nicht gut weg. Wirklich nicht, er kommt nicht gut weg. Du denkst nicht, das ist wow, oder? Ist ein grosser König gewesen, ja. Aber so viele Fehler, wie der gemacht hat, so krasse Fehler. Alles andere als ein Mann nach dem Herz von Gott, würden wir sagen. Aber Gott kommt und offensichtlich hat Gott einen anderen Blick. Offensichtlich schaut Gott etwas ganz anderes an, wie das, was wir so in den Büchern lesen über ihn. Irgendetwas sieht er, wie wenn er in ihn schaut, in David ihn schaut und sagt, ihr meine, da hat es etwas, das gefällt mir. Nebst allen Fehlern, die er macht, nebst allen Schwierigkeiten, die er hat, aber tief in David rein, da habe ich das gefunden, wo ich sagen kann, es ist ein Mann nach meinem Herz. 1. Samuel 16, Vers 7 steht, denn ich, also Gott sagt das, ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können, ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Mir ist noch einmal bewusst worden, beim Vorbereiten für den heutigen Morgen, wie schnell urteilen wir nach Äußerlichkeiten. Und so haben wir Christen untereinander, oder? Und sagen, ja, das ist ein guter Christ, oder nein, so sollte er nicht leben, ein Christ lebt nicht so, ein Christ macht das nicht. Und wir hinterfragen die Leute und wir tun in unseren Gedanken sagen, ist ein guter Christ, ist ein schlechter Christ, so urteilend schnell, einfach von Äußerlichkeiten. Wie geistig ist jemand? Genügt er dem, wo wir sagen, so sollte ein Christ sein, oder genügt er dem nicht? Ist er würdig, ein Amt zu machen, einen Dienst zu machen, eine Aufgabe zu machen? Und habe ich mir schon überlegt, wenn ich das manchmal so denke, über Leute, als Gott vermutlich sagt, stopp, Nati, mach das nicht. Weil ich schaue anders an. Du schaust ihn von außen an. Du siehst das, was du siehst. Du siehst das, oder hörst das, was du eben hörst. Aber ich schaue in mein Herz. Ich schaue in mein Herz und ich sage dir eins. Er ist ein Mann nach meinem Herz. Das hat mich ein bisschen beschämt, oder? Vermutlich denkt Gott über Menschen, die ich vielleicht nicht so gut denke, ganz anders. Weil er ins Herz sieht von diesen Menschen. Gott sucht nicht fehlerlose Menschen. Gott sucht Herzen von den Menschen, die mit seinem Herz übereinstimmen. Und darum ist die entscheidende Frage in unserem Leben nicht, wie werde ich ein besserer Mensch? Das gehört sicher dazu, aber das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, auf was ist mein Herz ausgerichtet? Habe ich ein Herz, das auf Gottes Herz ausgerichtet ist, oder habe ich das nicht? Wie kann ich mein Herz nach Gottes Herz ausrichten? Jetzt hat man ein viel Herz gesagt und denkt man vielleicht, was heißt überhaupt, was meint denn Gott mit Herz? Was meint Gott mit Herz? Das ist ganz eine wichtige Frage. Wenn die Bibel von Herzen redet, dann redet sie nicht einfach das, was wir vielleicht das Gefühl haben, von Gefühl, von Emotionen, so das Zentrum von unseren Gefühlen, von Liebe, von also das Herzhafte, oder wie man so sagt. Das ist nicht das, was die Bibel mit Herz meint. Die Bibel hat ein anderes Verständnis von Herz. Im biblischen Verständnis ist das Herz das innere Steuerzentrum vom Menschen. Das heisst, im Herz hinein lenkst du dich selber. Mit deinem Herz steuerst du dein Leben. Es ist der Ort, wo Entscheidungen gefällt werden. Es ist der Ort, wo Werte, wo Überzeugungen sich festlegen tun. Es ist der Ort, wo du Prioritäten setzen tust. In deinem Herz entscheidest du, ob du glaubst oder ob du nicht glaubst. Römer 10, Vers 6 steht, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Da steht mit dem Herz Glaube. Und da ist nicht das Gefühl gemeint. Es ist ein Entscheid gemeint. Das ist gemeint, wenn ich mich in meinem Herzen entscheide zu glauben, Also das Herz ist so ein Ort, wo Entscheidungen gefällt werden, wo das Leben gelenkt wird. Das Herz hat auch mit Gefühlen zu tun. Aber nicht so, dass man einfach die Gefühle empfindet, sondern wir stellen in unserem Herz eine Weiche für unsere Gefühle. Ich will dir ein Beispiel machen. Wenn du dich in deinem Herz entscheidest, dankbar zu sein, dann hat das einen Einfluss auf alle deine Gefühle, die du hast. Dass du sagst, ich habe mich entschieden, dankbar zu sein, und ich schaue mein Leben aus Dankbarkeit an, ich schaue Beziehungen in der Dankbarkeit an, ich schaue meinen Job in der Dankbarkeit an, ich schaue meine Gesundheit in der Dankbarkeit an, dann hat das einen riesen Einfluss auf deine Gefühle, die du hast. Also das Herz hat schon einen Einfluss auf Gefühle. Aber es sind nicht Gefühle, oder? Gefühle sind real, aber Gefühle sind störbar, und zwar in deinem Herz hinein. In deinem Herz hinein entscheidest du, wie du mit deinen Gefühlen umgehst. In deinem Herz hinein entscheidest du, wem vertraue ich? Worauf setze ich meine Hoffnung? So das Herz, so das innere Steuerzentrum vom Leben, oder? Was ist denn Ziel? Habt ihr auch schon Gedanken gemacht? Was ist der Unterschied zwischen, wenn die Bibel von Herz redet oder wenn die Bibel von Seele redet? Die Bibel redet auch von der Seele. Seele in der Bibel hat zwei Bedeutungen. Einerseits bedeutet die ursprüngliche Bedeutung von Seele ist der ganze Mensch gemeint. So wie wir sagen, hey, das ist ein kleines Kaff, so ein 500-Seelen-Dorf oder so, oder? Dem reden wir von der Seele, das sind Menschen, ganze Menschen. Und genau ist das die ursprünglich biblische Bedeutung von Seele. Steht nämlich 2. Mose 7, Vers 2, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das heißt, der Mensch ist eine Seele, nach dem ursprünglichen Verständnis von Seele. Er ist eine Seele, nicht er hat eine Seele. Also er ist eine Seele, das ist das eine Verständnis in der Bibel. Andererseits sehen wir in der Bibel auch, dass es Seele auch in dem Verständnis gibt, wie wir das verstehen, in uns innen etwas. Etwas, was fühlt, etwas, was wahrnimmt. Also eine Seele, können wir sagen, wo reagiert auf die Umstände, die wir haben. Wenn das Herz das Steuerzentrum ist, dann ist die Seele das Reaktionszentrum. Also die Seele reagiert auf Sachen, die auf uns herkommen. Sie reagiert auf Erlebnisse, sie reagiert auf Einflüsse, auf Erinnerungen. In der Seele da fühlen wir Freude, Schmerz, Hoffnung, Angst, Sehnsucht. Eine Seele kann auch leiden, sie kann jubeln, sie ist verletzlich, sie kann erschöpft sein. Und wir lesen das in den Psalmen. Der David, der schreibt ja das auch, Psalm 42 zum Beispiel, Vers 6. Was betrübst du mich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Andere Übersetzung steht, stöhnst in mir, also seine Seele in mir stöhnt, oder? Und da sehen wir die zweite Bedeutung, die Seele hat eben, auch in der Bibel. Das ist der Ort, wo die Gefühle sind, wo Emotionen sind. Wo reagiert wird auf das, was wir erleben, entweder mit Freude oder eben mit Trauer oder mit Angst oder mit Sorgen, mit allem zusammen, das ist auch Ziel. Also Ziel einerseits im Verständnis vom Ganzen, aber andererseits auch in dem, dass sie reagiert auf äußere Einflüsse, auf das, was wir erleben. Da meinte David ganz speziell eben das Innere, die innere Seele, nicht in als Ganze. Was betrübst du mich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? In dieser Bedeutung, und in dieser Bedeutung ist die Seele ein Reaktionszentrum. Die Bibel unterscheidet zwischen Seele und Herz. Wir können es einfach formulieren. Die Seele fühlt und das Herz entscheidet. Die Seele fühlt und das Herz tut entscheiden. Der Psalm 42, Vers 6 geht weiter und dann sehen wir genau die zwei Punkte von Seele und von Herz. Psalm 42, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir, der Retter von dieser Seele, die fühlt. Und dann redet er von seinem Herz. Dann sagt er, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Also da schaltet David um von der Seele, die betrübt ist, aufs Herz, wo sagt, aber in allem inne, ich harre auf Gott. Aber ich entscheide mich, egal wie es mir geht, ich vertraue dem Gott und ich sage mir selber, der Gott wird mich retten. Und ich warte auf den Moment. Also Gefühle sagen dem David keinen Ausweg. Aber sein Herz ist ausgerichtet auf Gott. Und sein Herz sagt, egal was Gefühle sagen, ich vertraue dem Gott. Egal was meine Seele sagt, egal wie meine Seele schreit, egal was meine Seele will, mein Herz sagt, der David vertraut auf Gott. ganz viele Psalmen, und vielleicht müsst ihr es mal unter dem Aspekt lesen, wie der David immer wieder switcht in den Psalmen von dem, wo er seine Seele einfach mal ausreden lässt, oder? Wie es seiner Seele geht, wie es ihm nicht gut geht. Und dann, wie er switcht und sagt, aber mein Herz, und darum vertraue ich meinem Gott, und darum kann ich über Mauern kumpeln, und darum geht es mir gut. Und er ist meine sichere Burg. Alle die Verse, die der David geschrieben hat, oder? Das Herz entscheidet letztendlich. Ein Mensch nach dem Herz von Gott ist also nicht jemand, der immer die richtigen Gefühle hat. Ein Mensch nach dem Herz von Gott ist nicht jemand, der immer happy-clappy ist. Wo es ihm immer gut geht, wo nie traurig ist, wo nie Sorgen hat. Ist kein Mensch, wo die Seele immer stark ist. Wo die Seele immer stabil ist. Wo die Seele immer fröhlich ist. Das hat nichts mit dem zu tun, dass wir ein Mensch nach dem Herz von Gott sind. Ein Mensch nach dem Herz von Gott ist, wenn wir in der tiefsten Traurigkeit, im ärgsten Loch, wo wir stecken, in der grössten Schwierigkeit, im grössten Schmerz sagen, aber ich schaue auf den Gott. Mein Herz sagt mir, ich richte mich aus nach dem Gott. Und so können Menschen, Männer und Frauen, Menschen nach dem Herz von Gott sein, wo du wirst denken, das sind schwache Menschen. Weil sie gegen raus sagen, ich mag nicht mehr. Ihre Seele zeigt sich und sagt, sie ist fertig, Ende Feuer. Aber im Herz hinein haben sie gesagt, und trotzdem schaue ich auf Gott, trotzdem hebe ich an dem Gott fest. Erst recht hebe ich an dem Gott fest. Ein Mann, eine Frau nach dem Herz von Gott ist ein Mensch, der lernt, sein Leben nicht von der momentanen Seelenlage bestimmen zu lassen, sondern wo, egal in welcher Situation das er ist, sein Herz ausrichtet nach dem Gott. Das ist ein Mensch nach dem Herz von Gott. Das Herz, das entscheidet. Und das ist entscheidend für unser geistliches Leben. Ist so wichtig, dass wir den Unterschied verstehen zwischen Seele und Herz. Dass wir nicht dem ausgeliefert sind, was wir empfinden oder was passiert mit uns, sondern dass wir wissen, hey, ich habe ein Herz und im Herz hinein kann ich meinem Leben richtig gehen. Deine Seele hat nicht immer recht. Deine Seele hat nicht immer recht. Wenn in dir ein Minderwert da ist, der immer wieder hochkommt, der hat nicht recht. Wenn Ängste da sind, dann haben sie nicht recht. Wenn Sorgen da sind, dann haben sie nicht recht. Wenn eine Traurigkeit da ist, sie haben nicht recht. Versteht ihr? Sie haben nicht recht. Sie bestimmen nicht dein Leben. Sie sind real, sie sind da, aber sie bestimmen nicht dein Leben. Dein Herz bestimmt die Richtung von deinem Leben. Dein Herz bestimmt, wo du hingehst, wo du hinschaust, wer deine Hoffnung ist. Deine Gefühle und deine Empfindungen entscheiden nicht über deine geistliche Richtung. Letztendlich entscheidest du in deinem Herz hinein. Und da ist eine grosse Frage, wo haben dich deine Gefühle und Emotionen oder deine Seele in eine falsche Richtung geführt in deinem Leben? Wo habe ich auf die Gefühle gehört und mein ganzes Leben nach diesen Gefühlen ausgerichtet? Wo bin ich vielleicht auf einem Weg gelandet, wo ich sage, eigentlich, ich will in eine andere Richtung gehen. Ich weiss, für viele Männer war es jetzt ein bisschen zu viel Gefühl, oder? Frauen alle happy. Endlich reden wir mal über Gefühl. Also, ich will die Männer auch an Bord holen. Darum habe ich für euch ein cooles Beispiel. Wir sehen das nächste Bild. Ein Auto. Wunderbar, oder? Corvette C1. Schönste Oldtimer, was es gibt. Steht bei mir nicht in der Garage. Aber jetzt zum Verständnis für die Männer, oder? Zähl ist das Armaturenbrett von dem Auto. Ganz viele Anzeigen, die es da hat. Geschwindigkeit, Ölstand, Temperatur, Reifendruckanzeige, jetzt vielleicht bei dem Modell noch nicht gerade, aber so, heute hat man das auch noch, oder? Plötzlich, Achtung, Reifendruckverlust oder irgend so etwas. Tourenzähler, Tankanzeige. So wichtige Sachen, die aufleuchten da vorne. Und da können wir einmal so richtig fast wie nächtlich aussehen, oder? Je nachdem, wie gut im Auto schaust oder nicht. Leuchtet alles. Hast du das Bild vor Augen? Das Armaturenbrett mit all diesen Anzeigen. Das ist nämlich ein Bild für deine Seele. Seele sagt, Achtung, Freude. Achtung, Vollgas. Achtung. Kein Grip mehr, freu dich. Hoffnung, Überlastung, Erschöpfung, Ängste, Sorgen, das sind die Anzeigen, oder? Das, was kommt, das, was man so sieht vorne, Achtung, Achtung, oder? Und die Anzeigen sind wichtig. Die Anzeigen sagen dir, wenn etwas bei deinem Auto eben stimmt oder nicht stimmt. Ob ein Öldruck gut ist oder nicht gut ist. Ob der Tank voll ist oder der Tank leer ist. Ob du kannst Vollgas geben oder ob du nicht kannst Vollgas geben. Aber die Auto, die steuern und bewegen, die Anzeigen, die steuern und bewegen dein Auto nicht. Sie sagen, wie geht's deinem Auto? Wie geht's in meinem Moment gerade? Und drum, die Anzeigen, das ist das Bild für Ziel, oder? Das Lenkrad, das Gaspedal, das Bremspedal, das ist das Bild für dein Herz. Das ist das, was du noch entscheidest, aufgrund von diesen Anzeigen, wo du noch sagst, aber ich fahre da hin, oder ich passe mein Tempo an, oder ich passe es nicht an. Ich gebe meinem Leben eine Richtung. Ich bestimme das Tempo. Ich sage, wenn man muss stoppen oder nicht muss stoppen. Nicht das, was aufleuchtet, entscheidet, sondern du entscheidest mit deinem Herz, wohin das du lenken tust, wie schnell du unterwegs bist. Es wäre gefährlich, wenn die Armaturenanzeigen das Auto würden lenken. Wenn nämlich dort Angst aufleuchtet, dann sagt das Auto abbremsen, Stillstand, aussteigen. Oder? Wenn Frust aufleuchtet, dann sagt das Auto, hey, kehr um. Wenn Euphorie, Vollgas. Egal, wohin. Wenn von Liebe aufleuchtet, dann, ihr kennt das, oder? Das wäre gefährlich. Stell dir vor, die Lämpli hätten unmittelbaren Einfluss auf die Richtung und das Tempo, wo dein Auto hinfährt. Das wäre ein Mensch, der sich nach der Seele leiten lässt. Von dem, was gerade leuchtet, von dem, was gerade da ist, wo gerade sagt, hey, so geht es oder so geht es dir nicht. Und es kommt ein erster wichtiger Satz, es wird ein paar so wichtige Sätze geben, in dieser Predigserie, was ist ein Mann oder eine Frau nach dem Herz von Gott? Und der erste wichtige Satz heisst, ein Mensch nach dem Herz von Gott ignoriert seine Gefühle und Emotionen nicht. Aber er überlässt ihnen nicht die Führung in seinem Leben. Er nimmt wahr, was seine Seele signalisiert, aber letztendlich entscheidet er in seinem Herz, wie er damit umgehen will. Und da ist ganz etwas Wichtiges noch zu sagen, Gott verurteilt niemand aufgrund von seinen Gefühlen. Niemand. Aufgrund von deinen Gefühlen wirst du nur wegen den Gefühlen keinen Fehler machen. Fehler passieren dort, wo wir anfangen auf unsere Gefühle zu hören, wo wir Gefühle an Steuerrad lassen von unserem Leben. Also Gott hat kein Problem mit unseren Gefühlen, egal wie die Gefühle aussehen. Aber Gott fordert uns auf, unser Herz in allem hinein immer wieder auf ihn auszurichten. Also wichtig ist nicht die Frage, wie geht es mir und wie fühle ich mich? So ein bisschen Mode geworden, oder? Irgendwie in einer Diskussion und Situation. Stimmt es für dich auch so? Es ist eigentlich scheißegal, ob es für mich stimmt. Die Frage ist es richtig oder ist es falsch? Ist es das, was ich wirklich will? Ist es das, wo ich hin will? Aber ist es manchmal der Trend, oder? Stimmt es für mich? Passt es für meine Gefühle, für meine Verfassung? Und es ist... Ich will das nicht abmachen, dass das wichtig ist. Aber es sollte nicht ausschlaggebend sein für das, was passiert. Weil für das, was passiert, das haben wir in unseren Händen, das entscheiden wir in unserem Herzen, oder? Auf was richte ich mein Herz aus? In allem, was ich fühle. Und genau an dem Punkt, wo du merkst, ich habe meine Seele, ich habe meine Empfindungen, ich habe meine Emotionen, aber im Herzen entscheide ich mich, mein Leben auf Gott auszurichten. Dort fängt das Leben an von einem Menschen nach Gottes Herz. Genau dort, wo du diesen einfachen Entscheid fällst. Ich will mein Leben nach Gott ausrichten. Das Herz ist Steuerzentrum. Und darum steht in der Sprüche 4, Vers 23, viele von euch kennen den Vers schon, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle oder kommen die Ausflüsse vom Leben. Behüte dein Herz. Das heisst nicht, pass auf deine Emotionen auf. Das heisst, schau, welche Entscheidungen dass du fällst. Schau, welche Prioritäten dass du setzt. Schau, auf was du dein Herz, dein Leben ausrichten tust. Das ist da damit gemeint. Weil aus dem heraus, was in deinem Herz entschieden wird, aus dem heraus quillt das ganze Leben. Kommen die Ausflüsse vom Leben. Wisst ihr, wir können nicht alles in unserem Leben beeinflussen. Wir sind nicht für alles verantwortlich, was mit uns passiert. Aber wir sind für unser Herz verantwortlich. Wir haben die grosse Eigenverantwortung für unser Herz. Was entscheide ich in dem hinein? Wo gehe ich hin? Was ist meine Richtung, die ich will? Nach dem Herz von Gott, das bedeutet nicht, dass wir ein Herz haben wie Gott, oder? Das wäre ein bisschen vermessen, ein Herz wie Gott. Aber das kleine Wörtchen nach dem Herz von Gott, das heisst, dass wir uns ausrichten nach dem. Dass wir wirklich sagen, hey, ich will mich fokussieren auf das, was Gott will. Wonach richte ich mein Herz aus? Und ich würde dich einladen, im Moment jetzt einfach ganz ruhig sein und dir Gedanken zu machen, ehrlich sein mit dir selber. Was sind wirklich deine Entscheidungsgrundlagen? Gefühl, Emotionen? Oder kannst du sagen, nein, ich richte mich nach den göttlichen Prinzipien, nach den biblischen Worten aus? Welche Werte und Überzeugungen vertretest du? Egal, was du fühlst. Egal, was andere von dir erwarten. Egal, was alle rundherum denken. Welche Werte und Überzeugungen definierst du in deinem Herz hinein und sagst, nach denen richte ich mein Leben aus? Wer oder was bestimmt richtig und das Tempo in deinem Leben wirklich? Wir werden in den nächsten Sündig so ein paar Merkmale anschauen, die wir vom Herz von Gott sind. So ein bisschen Ausschnitt, oder? Sonst müssten wir das ganze Jahr über das Thema reden. Aber in den nächsten paar Sündig schauen wir ein paar Ausschnitte an und sagen, was ist denn das Herz von Gott und wie können wir unser Herz genau nach dem auch ausrichten? Der David, wo wirklich kein fehlerfreies Leben geführt hat, hat eine Seele gehabt, die ihn auf viel schräge Wege geführt hat. Also da hat es einen Moment gegeben, wo der David Steuerrat von seinem Leben seiner Seele überlassen hat. Und es sind schlimme Sachen daraus entstanden. In dem ganzen Machtgefüge, wo er drin war, als König. Aber es hat immer wieder den Moment gegeben, wo er hingegangen ist und gesagt hat, sorry, völlig falsch. Ich muss mein Leben neu ausrichten. Wo sein Herz gesagt hat, hey, wir richten uns neu aus. In all dem, was schiefgelaufen ist. Wir neigen uns ja manchmal dazu, wenn wir ein bisschen schräg drauf sind, dass wir uns rechtfertigen, oder? Ehepaar sind da ja vielfach sehr gut, oder? Also du verhaltest dich irgendwie schlecht und du weißt ja warum, oder? Es ist ja logischerweise die Frau die Schuld. Weil sie hat ja zuerst, sie hat ja angefangen und umgekehrt auch, oder? Wenn das nicht so tun, he? Also wir rechtfertigen uns, ja, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich mich anders verhalten, oder? Dann hätte ich das auch nicht gemacht. Oder in meinem speziellen Fall, jetzt weg von der Ehe, wo man sagt, hey, ja, aber in meinem Fall, wenn du das erlebt hättest, was ich erlebt hätte, hättest du dich auch das gemacht. Also wir merken zwar, es ist falsch, was wir machen, wir verhalten uns falsch, wir laufen in eine falsche Richtung, aber wir neigen dazu, uns zu rechtfertigen. Oder wir neigen dazu, uns unser falsches Verhalten ein Stück weit zu verteidigen. Ein Mensch nach Gottes Herz ist nicht ein Mensch, der keine Fehler macht. Aber ist auch kein Mensch, der sich rechtfertigen tut im Fehlverhalten. Sondern ist ein Mensch, der bereit ist und sagt, ich bin bereit, mich nochmal neu auszurichten. Ich merke, ich muss da eine Weiche nochmal neu stellen. Der David, wo er ja in dem traurigen Kapitel war, vom Ehebruch und Mordkomplott und alles, da ist ein Prophet zu ihm gegangen und hat ihn krass konfrontiert mit seinem Fehlverhalten. Und wir lesen nicht, dass sich der David gerechtfertigt hat. Er hat auch nichts relativieren wollen. Wisst ihr, es steht nur ein Satz. Es steht, wie der David sagt, hey, ich habe gemerkt, ich habe gesündigt. Ich habe gemerkt, es ist nicht richtig. Ein Herz, ein Mann nach Gottes Herz, ist ein Mann mit einem umkehrbaraten Herz. Umkehr ist mehr als ein schlechtes Gewissen. Umkehr heisst, ich richte mein Leben neu aus. Ich merke, es war falsch und ich will in die Richtung gehen. Ich will eine neue Richtung haben in meinem Leben. Und weil wir am Anfang des neuen Jahres sind, erlaube ich mir einfach ein paar Gedankenanstöße dir mitzugeben. Das Jahr hier. Wo hast du dich im Herz dich arrangiert mit Sachen? Wo du sagst, ich weiss, das läuft nicht gut in meinem Leben. Ich weiss, das ist nicht die Richtung, wo Gott mich will haben. Aber es läuft jetzt halt einmal so. Sachen, wo du genau weißt, die sind falsch und die sind nicht auf Gottes Herz ausgerichtet. Aber du lässt es. Wo sind deine Gefühle, deine Sehnsüchte, deine Emotionen, wo dich in eine falsche Richtung führen? Falsches Verlangen, Sucht zum Beispiel. Pornografie, Medien, Alkohol, Rauchen. Du weißt, was in deinem Leben vielleicht das Thema sein könnte. Wo sind Lebensumstände? Wo du sagst, ja, die sind jetzt einfach. Und es ist so geführt worden, oder? Das ist jetzt einfach so. Ich kenne Leute, die wollen nicht heiraten, weil sie einfach ein schlechtes Bild vom Heiraten haben. Schlecht erlebt, Verletzungen drin. Und sie sagen, ich richte es nicht nach Gott aus, sondern ich richte es jetzt so aus, wie es für mich stimmt, oder? Sexualität, kannst du sagen, hey, meine Sexualität, mein Sexleben ist nach dem Herz von Gott. Hey, Gott ist absolut für Sex, hast du gewusst, gell? Ich liebe ihn für das. Aber kann ich sagen, mein Sexleben oder meine Sexualität ist nach dem Herz von Gott? Wo merkst du, dass du dein Denken neu ausrichten musst? Und du merkst, so wie ich über andere Menschen denke, oder noch viel schlimmer rede, es ist nicht nach dem Herz von Gott. Vielleicht tue ich nach Äußerlichkeiten. Wie fromm das jemand hat, urteilen. Und Gott sagt, hey, aber sein Herz ist okay. Sein Herz gefällt mir. Und vor allem, wo hat sich dein Herz verhärtet? Wo bist du blockiert, dass dein Herz sich nicht nach Gott ausrichten kann? In welchem Bereich sagst du, das ist wie hart da in meinem Herz hinein? Es gelingt mir nicht, in diesem Bereich mein Leben einfach voll auf Gott auszurichten. Ich will dich ermutigen, Gott an deinem Herz wirken zu lassen. In diesem Jahr, besonders jetzt auch in dieser Serie, wo man stellt, frag Gott, was willst du mir zeigen? Wo soll ich mich neu ausrichten in meinem Leben? Was willst du in meinem Leben neu machen? Was willst du heilen in meinem Leben? Was willst du wiederherstellen? Gott formt keine perfekten Menschen, Gott formt Herzen. Schau nicht darauf an, wie jemand perfekt ist oder nicht perfekt ist. Steh nicht vor den Viergeln und sagst, ich bin ja nicht perfekt, sondern Gott schaut in dein Herz. Und fang dort an, dein Herz von Gott verändern zu lassen. Fang dort an, dein Herz auf Gott auszurichten. Vielleicht ist es so ein Gebet, das ist ein einfaches Gebet, aber ein schwieriges Gebet, wenn du es ehrlich meinst. Wo du sagst, ich will ein Mann, ich will eine Frau nach dem Herz von Gott sein. Und ich weiß, dass es nicht aus eigener Kraft geht, aber ich brauche dich, Jesus, verändere du mich. Mach du mich zu einem Mann, mach du mich zu einer Frau von deinem Herz. Nimm du mein Leben, führ du mich, hilf du mir. In meinen Beziehungen, in meinen Prioritäten, in meinen Werten, die ich habe, wie ich unterwegs bin. Mach du mich zu einer Mann und Frau nach dem Herz von Gott. Und wenn das ein Wunsch ist, den du hast in dir, dann darfst du jetzt einfach innerlich auch mitbeten. Ihr könnt alle auch aufstehen dazu. Und ich bete, und wenn du willst, darfst du innerlich mitbeten. Jesus, du siehst uns, wo wir da stehen, wo wir vor dir stehen, Jesus, und du siehst nicht, was wir anhaben, mal das siehst du auch, aber es interessiert dich nicht. Dich interessiert nicht unser Make-up, unsere Frisuren. Dich interessiert unser Herz, Jesus. Und ich will dir sagen, da ist mein Herz. Und das darfst du auch für dich aussprechen. Jesus, da ist mein Herz. Berühr du mein Herz, berühr du unser Herz, Jesus. Heiliger Geist, kommt und wirkt unseren Herzen. Ich bete dort, wo Herzen hart geworden sind. Dort, wo wir uns verstieft haben in etwas, wo wir wissen, es ist nicht gut. Wo wir etwas festheben, wo wir wissen, es ist nicht gut. Dort, wo wir aus unserem Gefühl raus in eine falsche Richtung gelaufen sind, Jesus. Rührt unsere Herzen an und hilft uns, unsere Herzen nach dir auszurichten. Dass wir von tiefem Herzen heute Morgen können sagen, wir wetten. Ich wette einen Mann nach deinem Herzen. Ich wette eine Frau nach deinem Herzen, Jesus. Und leite und führe du mich in diesem Jahr ganz besonders in die Richtung, wo ich immer mehr zu so einem Menschen werden darf. Amen.